Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, herzlich willkommen, lieber Malte. Schön, dass du da bist. Wir haben beide eine volle Woche und haben trotzdem die Zeit und ich freue mich auf die Gespräche und die Themen. Und wir fangen mit einem ersten Thema an, nämlich dem Predigtext, der für den nächsten Sonntag vorgeschlagen ist, über den wir predigen dürfen.
Also wenn ihr uns zuhört, war das schon gewesen. Genau. Wir sind ja immer so ein bisschen zeitlich auseinander.
Und man kann dann gucken, was Malte draus gemacht hat. Und bei mir auch, wenn unser Stream funktioniert. Hatte jetzt in letzter Zeit ein paar Hickser, aber genau.
Wir haben nämlich eine wunderbare Bibelgeschichte, die viele auch noch aus Kindergottesdiensttagen kennen. Nämlich die Geschichte der Fischzug von Petrus. Es ist ein kleiner Witz, weil wir uns manchmal über Sprache unterhalten. Wie nennt man es denn? Den Fischzug des Petrus?
Ja,
den
Fischzug. Der Fischzug Petri, wenn man ganz altmodisch und klassisch unterwegs ist.
Dem Petrus, ihm sein Fischzug.
Die Geschichte, wie Jesus Petrus auffordert, nochmal zu einer ungewöhnlichen Zeit zu fischen, wo man jeder professionelle Fischer weiß, das ist jetzt Quatsch. Und Petrus sagt das auch und sagt dann, na gut, aber weil du es bist. Weil du es gesagt hast. Ich höre das, man kann es ja ganz unterschiedlich hören, so vertrauensvoll. Mhm. Ja, also ich vertraue dir, Jesus. Ich gebe zu, aber das bin vielleicht nur ich, dass gerade weil Petrus das vorher so sagt, dass das, also sein Einwand kommt, dass das fast Höflichkeit ist. Okay, weil du es bist, mache ich das jetzt mal.
Bevor wir das vertiefen, lieber Blut, habe ich eine Bitte an dich. Ja. Diese Geschichte ist uns ja so vertraut. Wollen wir sie erst einmal hören?
Also sie steht bei Lukas im 5. Kapitel. Es gibt Parallelvarianten bei den anderen. Wir nehmen aber die Lukas-Variante.
Ja.
Und dort steht, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm, zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass die Boote fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Soweit.
Ich liebe diese Geschichte. Wobei, tatsächlich, das ist mir mal aufgefallen, ich liebe eine Variante der Geschichte, die so gar nicht in der Bibel steht, sondern die in meinem Kopf entstanden ist durch die verschiedenen Varianten. Ja, die überlagern sich so in meinem Kopf und bilden eine neue Geschichte. Und in der ist zum Schluss: Folge mir nach und ich will dich zum Menschenfischer machen. Und diese beiden Sätze stehen in dieser Reihenfolge nirgendwo. Es gibt Varianten, da steht, folge mir nach. Und es gibt Varianten, da steht, ich will dich zum Menschenfischer machen. Aber diese Kombination, die bei mir im Kopf mit dieser Geschichte verbunden ist, ist entstanden durch, dass man diese Geschichte in mehreren Varianten gelesen hat.
Und was findest du so gut an dieser Variante? Warum catcht die dich so?
Weil da drin steht, was ich machen soll und was Jesus macht.
Folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen. Moment, da geht es doch zweimal um mich. Ich soll Jesus nachfolgen und ich soll Menschenfischer sein.
Nein, ich will dich zum Menschenfischer machen. Da sagt Jesus, dass das sein Job ist. Dass er mich, also wenn ich jetzt Petrus bin und ich ziehe mir das ja an sozusagen, dass er mich zu einem Menschenfischer macht.
Da sind wir bei der Frage, mit wem identifiziere ich mich eigentlich in dieser Geschichte? Ne?
Genau, ja, mit wem identifizierst du? Mit Jesus? Mit den Fischen? Nein, und hier in der Lukas-Variante ist dieses ist noch nicht mal das Folge mir nach, kommt hier gar nicht, ne? Also nicht doch, als Aufforderung. Nee, da kommt nur, und sie folgen ihm nach. Genau, aber die Aufforderung Folge mir nach, die steht hier tatsächlich nicht. Die steht aber an einer anderen Stelle.
Wenn man so die Berufungsgeschichten sich von Petrus anguckt und zwischen den verschiedenen Evangelien, ist das Lukas-Evangelium das einzige, das diese ausführliche Geschichte mit diesem Fischzug tatsächlich bringt. Wenn man beispielsweise ins Markus-Evangelium blickt, da ist es sehr kurz und knapp beschrieben, gleich im ersten Kapitel. Jesus kommt und sagt, folgt mir nach und dann folgen sie ihm nach.
Ja, genau. So.
Und hier haben wir tatsächlich die ausführliche Variante, die ja auch, ich finde das immer spannend, die auch in der Timeline der Bibel so zu sehen. Weil in meinem Kopf war das ganz oft immer, das ist quasi der Erstkontakt.
Ja,
da ist so dieser Fischer und der hat nichts gefangen. Und dann kommt Jesus und trägt ihm auf, da nochmal loszufahren. Und das Erste, was ich schon mal checken musste und lange nicht gecheckt habe, ist, dass der Petrus ja vermutlich die ganze Predigt davon von Jesus erstmal vorher mitbekommt. Das heißt, schon in der Geschichte selbst gibt es ja einen Vorlauf, bevor diese Aufforderung kommt. Und wenn man dann noch mal weiter guckt, auch im Lukas-Evangelium selbst, gab es vorher schon die Geschichte, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat.
Genau, ich muss zugeben, das hat mich auch noch mal überrascht jetzt, dass das vorher, also dass dieser Kontakt schon vorher war, also dass Petrus schon so ein bisschen was von Jesus mitgekriegt hatte, ja.
Und ich würde sagen, ein bisschen was mitgekriegt, wenn jemand die eigene Schwiegermutter heilt. Da hat man vielleicht schon eine Vorstellung, dass an dem irgendwas besonders sein könnte. Macht die Geschichte für mich aber auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, menschlicher. Also hat auch nicht was ganz so was Unmittelbares, sondern da entwickelt sich auch was.
Ja, wobei auch dann natürlich nochmal eine Sache, die schon auch für sich krass ist, auch ohne die Schwiegermutter, aber dadurch auch nochmal anders beleuchtet wird. Warum, was ist das, das Petrus hier so erschrecken lässt? Also das Wunder war es nicht.
Also erschrecken meinst du dieses, dass er auch sagt, geh fort von mir, ich bin ein Sündiger.
Also hier merkt Petrus, also ich finde interessant, was Petrus hier merkt, was er über sich hier, was ihm klar wird und wodurch es ihm klar wird. Das ist doch, das finde ich spannend. Mhm. Es wird ihm nicht direkt durch das Wunder der Heilung klar vorher, ja. Es wird ihm hier auch nicht durch die Predigt alleine klar, sondern durch ein Fischfang. Und also ich glaube, das liegt auch bei mir daran, weswegen ich das glaube, dass das so ein bisschen Höflichkeit ist, dass er, ja gut, weil du es sagst, weil ihn der Ausgang dann doch sehr überrascht offensichtlich. Also in meiner Fantasie, das ist jetzt nicht hieb- und stichfest, aber in meiner Fantasie ist doch Petrus überrascht und sagt nicht, gut, dass ich dein Wort. Das finde ich, das ist normal.
Ja, er bricht sich was, ne? Genau, also der Petrus ist nicht am Ende so beeindruckt von dem Wunder, dass er sagt, davon will ich mehr erleben.
Das ist sowieso krass.
Weil das wäre ja der Normalfall, wie man diese Geschichte
eigentlich. Der Normalfall wäre doch so, wenn sozusagen nicht Gottes Reich sich durchsetzen würde, sondern der Mensch Gott einfach in sein System einbaut, dass er ihm irgendwie, wie wir das in unserem Leben oft erleben, dass wir dazu neigen, dass Gott dafür da ist, unsere Wünsche zu erfüllen, dass Petrus sagt, ey, dich stelle ich an.
Ja,
du hast ja von Fischen richtig Ahnung.
Genau.
Hier, willst du nicht mein neuer Fischchef sein und wir machen hier richtig, richtig erfolgreiche Fischfang-Company auf? Also das, was seinen Zielen total dient, sprengt Petrus Welt.
Und wenn ich schon mit diesem Jesus solche Wunder erleben kann, was kann ich noch alles sehen, wenn ich ihm nachfolge? Der wird ja Gigantisches auf mich warten.
Genau. Es
wird ja nur größer, schneller, weiter, besser.
Ja, und er sagt, so eine Begeisterung. Geh weg von mir.
Und da ist der Moment, wo was kippt in dieser Geschichte oder gegen die Erwartung läuft.
Das ist ein Spitzmoment.
Finde ich auch. Ja. Das ist auch mein Lieblingsmoment der Geschichte. Obwohl der ja düster ist, sag ich mal. Also der geht ja nicht runter wie Öl. Wenn jemand sagt zu Jesus, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, das ist ja erstmal, der ist ja mehr Moll als Dur drin.
Ja.
Warum ist das denn unser Lieblingsmoment?
Deiner. Ich habe geschwiegen, weil ich überlegt habe, ob das mein Lieblingsmoment ist.
Hast du es nicht eben gesagt?
Habe ich das gesagt?
Das werden unsere Hörer ja nochmal.
Ja, dann nochmal. Ich habe überlegt, ob ich das sagen will, weil ich finde eben tatsächlich diese Aussage von Jesus dann, also die Antwort von Jesus finde ich eigentlich noch besser.
Aber vielleicht kann man das auch als eine Szene sehen.
Ja gut, dann sind wir uns einig, dass eben das, was Petrus hier als Problem sieht, dass Jesus sagt, nö, das kriege ich hin. Mhm. Ich werde dich zu jemandem machen. Petrus sagt, ich bin nicht fit, ich passe nicht dazu, ich bin falsch. Und Jesus sagt, ja, aber fürchte dich nicht, ich werde dich machen. Also das gut, das ist jetzt geschummelt, das ist in dieser Formulierung eben tatsächlich bei Lukas 5 nicht, aber ich habe das bei der Geschichte immer im Ohr.
Dann lass uns doch noch mal auf diesen Moment etwas näher schauen, wo Petrus das von sich sagt. Ich bin ein sündiger Mensch, geh fort von mir. Was ist da eigentlich passiert? Ich glaube, was passiert ist, ist, dass Jesus versteht, wer da vor ihm steht.
Petrus.
Dass Petrus versteht, wer da vor ihm steht. Nämlich, dass das nicht einfach nur ein Wundertäter ist, auch nicht einfach nur ein Rabbi ist, sondern zugespitzt, dass da Gott selbst vor ihm steht.
Ja, genau.
Ob Petrus das schon genauso sagen würde mit Gott selbst, aber dass da mehr ist als ein bloßer Mensch, das ahnt er. Und das sieht man schon auch in der Sprache. Petrus sagt, Herr, geh fort von mir. Wenn man so in den Verlauf des Lukas-Evangeliums blickt, ist das das erste Mal, dass diese Anrede ein Mensch an Jesus bringt, in diesem Moment. Vorher, das ist immer sehr interessant in den Evangelien, die ersten, die eigentlich immer checken, wer Jesus sind, sind nicht die Menschen, sondern sind immer die Dämonen. Kurz davor irgendwie sagen die Dämonen, Jesus ist der Heilige Gottes. Und jetzt blickt es ein Mensch. Jetzt blickt ein Mensch, dass die Gegenwart Gottes, die man eigentlich immer im Tempel nur gesehen hat, dass die jetzt nicht mehr im Tempel von Jerusalem ist, sondern dass die im See Genezareth vor ihm steht.
Ich weiß, dass du auch da an eine andere Geschichte denkst, aus dem Alten Testament. Jesaja, der im Tempel ist und dort eine Gottesbegegnung hat, auch sehr toll beschrieben, weil ja, dass Gott im Tempel ist, das war so. Und die Gegenwart Gottes wird so beschrieben, dass der Saum von Gottes Gewand den ganzen Tempel erfüllt. Mhm. Also der Tempel ist auch nicht groß genug, um Gott wirklich. Aber trotzdem gibt es eine Begegnung. Und genau so ist das da, dass Jesaja nicht sagt, endlich in der Gegenwart Gottes. Und ach ja,
das habe ich mir schon immer gewünscht.
Genau, sondern Jesaja sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich habe unreine Lippen. Mhm. Wehe mir, ich vergehe. Also, das passt hier nicht zusammen. Ich bin hier wie Wachs vorm Kamin. Und, das ist ja, das verzehrt mich sozusagen.
Und ich finde, das ist so ein Moment, wo ich einmal Pause machen würde, weil das, glaube ich, mit unseren Bildern bricht, die wir auch von Gottes Begegnungen haben. Auch manchmal in christlichen Kreisen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich möchte Gott erleben.
Ja.
Ich möchte in Gottes Gegenwart sein, mit so einer ganz großen Sehnsucht, Gott zu erleben, weil man implizit vielleicht auch immer das Bild hat, das ist so kuschelig da. Und da ist ja auch, das will ich nicht ganz wegschieben, da ist ja auch was dran und auch was Gutes dran. Nur ich finde das erstmal interessant, dass in der Bibel viele Menschen, die wirklich in Kontakt mit Gott kommen, erstmal was ganz anderes merken, nämlich die große Diskrepanz auch zwischen der Heiligkeit Gottes und der eigenen Unheiligkeit. So, bei Jesaja ist es, dass er sagt, ich habe unreine Lippen. Bei Petrus ist es, dass er sagt, ich bin ein sündiger Mensch.
Geh weg von mir.
Also es führt auch nicht zur Nähe, es führt eher dazu,
Immer zu einer Distanz. Wo der Mensch dann sagt, die müssen wir wahrnehmen zu meinem Schutz.
Und es ist eine Erfahrung, die, ich muss immer daran denken, es gab mal einen Religionsgeschichtler in der deutschen Geschichte, Rudolf Otto, der sagte, und das war damals auch theologiegeschichtlich interessant, weil damals die liberale Theologie sehr stark war, Ende des 19. Jahrhunderts, die auch immer Gott sehr nahbar in Anführungsstrichen machte und sehr, oder dass die Andersartigkeit Gottes überhaupt nicht sah. Und jetzt kam ein Theologe, der sagte, nee, Moment, eigentlich ist die Erfahrung von Menschen, die dem Göttlichen begegnen, eigentlich eher, dass das was Verstörendes hat, auch was Erschreckendes hat, auch eine Furcht, die einen erfüllt. Und ich finde, davon sieht man auch was viel in der Bibel und ich finde, diese Dimension von Glauben braucht es heute auch.
Ich stimme dir dazu, aber ich würde es von der anderen Seite her aufzäumen. Also wenn so Leute sagen, sie haben Sehnsucht nach Gott und so, das finde ich erstmal rein positiv. Das würde ich jetzt gar nicht verdächtigen oder so, sondern da denke ich ja, der Heilige Geist ist am Wirken. Aber die Art, wie diese Sehnsucht gestillt wird, das ist ja immer die Frage, was für eine Erwartung steckt da? Wie fühlt sich Gott an? Ne? Mhm. Und da würde ich schon noch sagen, ja, Gott ist gut, also der fühlt sich gut an. Das Problem ist eben bei diesen Begegnungen, die sagen ja nicht, oh Gott ist schrecklich oder so, sondern die sagen, oh Gott, ich merke, wie toll Gott ist und wie wenig ich dazu passe. Mhm. Also bei dieser Gottessehnsucht ist oft wenig Verständnis dafür und wenig Erfahrung, wie ungeeignet wir dafür sind, die Gegenwart Gottes auszuhalten. Und das ist ja auch, was ganz viele Leute, die in die Stille gehen und so weiter, dann sagen, Aber das war ganz schön anstrengend, weil ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht auf Gott ausgerichtet. In mir ist so viel Eitelkeit und das habe ich auch selber erlebt, ja, wenn ich so stille Zeiten gemacht habe und dass ich gemerkt habe, wie viel, was steckt in mir an Verletzungen und an alten Geschichten, die mir bewusst werden und so. Also, und deswegen die Sehnsucht auch nach, ich glaube, die Sehnsucht nach Gott und die Sehnsucht nach einem schönen Gefühl ist etwas Unterschiedliches. Mhm. Und die Frage wäre, hättest du auch Sehnsucht nach Gott, wenn du dann sowas erlebst? Mhm. Und wenn dann jemand sagt, nee, das will ich eigentlich nicht, dann denke ich ja, das ist dann doch interessant. Also na gut, wer will das? Also keiner streckt sich nach sowas aus. Aber dann wäre schon mal die Frage, weil oft erlebe ich auch, dass Leute sagen, oh, ich habe da Gott gespürt. Und ich denke, das war vielleicht auch nur ein schönes Gefühl. Also du kannst, es ist ja, wir haben, es gibt ganze Industrien, die daran arbeiten, wie man schöne Gefühle herstellt. Also jeder Kinoregisseur weiß, wie man schöne Gefühle herstellt. Jeder Musikproduzent weiß, wie man schöne Gefühle herstellt. Und andere, ja, also da gibt es Rezepte für. Und das dann zu verwechseln und zu sagen, ja, Gottes Gegenwart ist gleichzusetzen mit einem schönen Gefühl, da würde ich sagen, nicht notwendigerweise. Mhm. Aber das Problem liegt nicht daran, dass Gott schrecklich ist, sondern das Problem liegt an uns, mhm, dass wir Sünder sind und dass dann die Schönheit Gottes schmerzhaft für uns ist.
Ich finde, davon haben viele von uns ja auch eine Vorstellung oder so einen Abglanz. Man denkt irgendwie an die Schulzeiten, wenn da irgendwie das schönste Mädchen oder der schönste Junge im Raum ist, in dessen Gegenwart fühlt man sich manchmal unbeholfen. Also da merkt man auch manchmal eine Diskrepanz zwischen
vielleicht. Ich kann nicht mitreden, aber jetzt verstehe ich, warum die anderen immer so komisch geguckt haben. Kleiner Scherz.
Oder wenn man mit sehr, keine Ahnung, ich als Musiker, mit sehr kompetenten Musikern unterwegs ist, man merkt die Diskrepanz. So, ich denke manchmal ich bin ja so ein bisschen Herr der Ringe-Fan. Und da gibt es ja auch diese Galadriel, diese wunderschöne Frau. So, wo auch andere in ihrer Gegenwart auf einmal sich so unwohl fühlen und ihre eigene Kleinheit und so merken. Also das ist ja auch in dieser Welt schon so, dass manchmal das sehr Schöne.
Ja.
Oder wenn man
einschüchtert.
Oder auch ein wunderbarer Moment in der Natur kann das auslösen. Ne? Wenn ich irgendwie auf einer Wanderung bin und irgendwie so ein riesiges Bergpanorama sehe und was Großes hat auch manchmal was Erdrückendes.
Ja, oder auch was Ernüchterndes. Also, ja. da wird mir vielleicht nicht meine Sündhaftigkeit klar, aber vielleicht meine Kleinheit. Also ich gehe in die Natur, gucke auf so einen Bergpanorama und denke, wer bin ich eigentlich?
Und ich glaube, das sind ja alles nur kleine Abglänze von dem, wenn die wahre Größe und die wahre Schönheit und die wahre Heiligkeit direkt vor dir steht.
Und das Krasse, finde ich, ist, dass das hier passiert in so einer totalen Alltagssituation. Mit den Fischen. Also da kommen, also das ist ja, also man könnte das auch filmen und denken, ja, was hat der Petrus denn da jetzt? Ja gut, okay, das war jetzt überraschend, dass da so viele Fische kommen.
Ja.
Aber das Eigentliche ist eigentlich hier unsichtbar. Also Petrus erkennt etwas Unsichtbares über Jesus und über sich, was du nicht filmisch darstellen oder abbilden kannst. Sondern das, was du filmisch siehst, ist eine Alltagssituation. Und die gute, also die haben jetzt eben unglaublich viele Fische gefangen. So. Aber das ist trotzdem erstmal, das ist eine andere Szene als im Tempel, wo dann auch noch Engel sind und heilig, heilig, heilig singen. Das ist hier so wirklich Jesus voll im Alltag. Und das gefällt mir deswegen auch an der Geschichte, auch als Nachfolgegeschichte.
Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Menge drumherum anfängt, auf die Knie zu fallen und alle da reihweise sich bekehren, sondern dieser eine Fischer, den erreicht es in dem Moment. Und er gibt alles auf und folgt diesem Jesus nach.
Und Paulus sagt, kein Mensch kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das, was hier Petrus sieht, sieht er, weil der Heilige Geist ihm etwas deutlich macht.
Ja, stimmt. Und bei Petrus ist das ja auch so ein Prozess. Also Matthäus erzählt ja später dann die Geschichte, dass Petrus bekennt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus ihm auch klar,
Petrus. Das hast du genau. Richtig, das ist
das stimmt. Aber
das hat jemand vorgesagt.
Das hat dir, genau. Fleisch und Blut haben dir es nicht offenbart. Genau. Ich finde wichtig, trotzdem noch mal auf die Reaktion von Jesus zu gucken, der ja nicht sagt, okay, dann gehe ich weg. Also er entspricht der Bitte von Petrus nicht.
Ja.
Gott sei Dank entspricht er. Das ist ja auch eine gute Botschaft, dass Gott nicht immer alle unsere Gebete erhört und alle unsere Wünsche erfüllt.
Und Jesus ist auch nicht überrascht davon, dass Petrus ein sündiger Mensch ist.
Nee.
Sagt nicht, oh, ach so, gut, das muss ich jetzt nochmal überlegen. Na gut, machen wir trotzdem weiter. Nee, das wusste Jesus schon vor und kommt trotzdem nicht so. Hehe, ich wusste schon.
Genau, und ich würde sagen, in diesem Wort fürchte dich nicht, dass er zu ihm sagt, da steckt schon sowas wie die Absolution. Also ja. du bist ein Sünder, aber fürchte dich nicht vor mir. Auch ein Kapitel später im Lukas-Evangelium fasst Jesus seine eigene Mission mit den Worten zusammen: Ich bin gekommen, Sünder zu rufen.
Ja, und das ist das, was wir hier schon illustriert sehen, was
er macht. Das ist quasi das Paradebeispiel. Und er gibt diesem sündigen Mensch, da widerspricht Jesus ihm ja auch nicht. Er sagt: Nein, nein, Petrus, du hast ein viel zu schlechtes, negatives Bild von dir. Du bist gar kein sündiger Mensch.
Ja, stimmt.
Auch das sagt.
Auch das kennen wir aus heutiger Praxis, dass das oft eher die Antwort
genau.
ist.
Genau, die Leute wollen ja keine Sünder mehr sein.
Ja.
So. Und da sagt Luther ja an einer Stelle zu seinem Freund, ich glaube, Spalatin war das: Pass nur auf, dass du kein Sünder mehr sein willst, denn Christus wohnt nur in Sündern. Und zudem kommt Simon Petrus und er gibt ihm einen Auftrag. Er sagt: Von nun an sollst du Menschen fangen. Was ja irgendwie auch ein Bild ist. Ich kann mal einmal sagen, was mich an dem Bild begeistert.
Ja, okay.
Ich habe bisher immer das so verstanden, gesagt: Okay, cool, jetzt bekommt Petrus einen coolen Job von Jesus. Er soll missionieren, er soll predigen, er soll quasi andere Menschen zum Glauben bringen. Das bedeutet ja Menschen fangen. Dadurch, dass er halt toll predigt. Und das macht Petrus ja auch, wenn man die Apostelgeschichte liest. Aber ich habe überlegt, wodurch fängt Petrus eigentlich die meisten Menschen? Und das tut er ja eigentlich durch seine ganzen Versagensgeschichten. Ja. Weil es werden doch im Himmel, wenn wir mal im Himmel sein werden, werden doch ganz viele Leute zu Simon Petrus kommen und sagen: Hey Simon, ich bin auch wegen dir hier, weil du mir geholfen hast, du hast mich mitgefangen. Aber nicht dadurch, dass du damals da irgendwie in Antiochien gepredigt hast, da war ich gar nicht dabei. Aber in der Bibel war deine Geschichte drin. Wie du das alles versagt hast und wie Jesus trotzdem an dir festgehalten hat. Und dadurch hast du mich gefangen. So.
In meiner letzten Gemeinde war es so, dass da war ich ja länger, da habe ich mehr Gelegenheit mit Leuten darüber zu sprechen. Da waren so viele, die gesagt haben: Ah, Petrus ist mein Lieblingsjünger. Ja. Petrus ist mit dem man sich allerbesten identifizieren. Also der schießt ja auch Tore, ja? Also ja, das ja, ist ja. So. Dass der, aber schießt eben auch viele Eigentore. So. Und ich habe noch mal geguckt, es ist tatsächlich diese Stelle, die ich immer im Kopf habe. Und also ich habe das wohl ein bisschen falsch gesagt. Ich habe gesagt, es steht da so gar nicht. Doch bei Matthäus steht es so. Da sagt er: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was es eben nicht gibt, ist diesen Satz, der bei mir so drin ist, und die Geschichte zusammen.
Nee.
Die Geschichte ist nur bei Lukas, aber ich trage die da immer ein, also weil ich diesen Satz so gut finde. Ich kann den nicht vergessen, wenn ich die Geschichte lese.
Ich sage noch mal eine Sache, die vielleicht in unseren Zeiten auch interessant ist. Der folgt ja am Ende Jesus nach.
Ja,
und ich hab das
ja echt, da können wir uns streiten.
Ich sag mal, was ich gelesen habe in dem, es gibt nämlich einen neuen Bibelkommentar zum Lukas-Evangelium, den ich empfehlen kann, weil ich den Theologen, der ihn geschrieben hat, sehr schätze, Rainer Riesner.
Ja.
Ist ein frommer Theologieprofessor gewesen, der jetzt einen Kommentar zum Lukas-Evangelium geschrieben hat, gerade rausgekommen. So, und der beobachtet am Ende und sagt: Jetzt folgt ja Petrus und Johannes und Jakobus, die folgen Jesus nach. Und das ist natürlich für uns die spannende Frage, weil ja immer die im Raum steht: Wie folgen wir Jesus nach?
Ja.
Und Rainer Riesner macht erstmal eine Beobachtung und die finde ich ist erstmal wichtig zu sagen. Das steht, dieses Wort von Nachfolge kommt in den Evangelien ganz prominent und oft vor. Aber bei Paulus zum Beispiel spielt das keine Rolle mehr.
Ja.
Und er sagt, das hat einen Grund. Und das heißt nicht, dass wir jetzt keine Jünger mehr von Jesus sein sollen. Das ist nicht die Pointe. Aber das ist ein Stolperstein, wo wir merken sollen, bei uns läuft es anders als bei denen.
Ja.
Weil wir ganz praktisch ja nicht die Möglichkeit haben, unseren Beruf zu verlassen und wortwörtlich hinter Jesus herzugehen. Also das geht einfach nicht, weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt.
Ja.
So, deswegen muss das bei uns schon auf einer anderen Ebene stattfinden.
Ja.
So, und wie das auf einer anderen Ebene stattfindet, das sehen wir zum Beispiel eher in der neutestamentlichen Gemeinde dann auch in den Briefen.
Gut,
das sind nicht zwei trennscharfe Sachen, aber ja, es ist ja, ein Stolperstein, über den man stolpern sollte.
Trotzdem finde ich diese Geschichte weiter konstitutiv für das, was Nachfolge bedeutet.
Ja.
Weil ich die Frage, ist das eigentlich, was Jesus hier von den Jüngern ins B verlangt, ist das eigentlich leicht oder schwer? Finde ich schon mal gut. Nein, zu sagen, folgt mir nach. Lasst alles hier zurück und kommt mit mir mit. Wer kann das? Und das wenn man da, also das, also ich habe mir jetzt mal so vorgestellt, ja, also oder wenn ich jetzt in einem Gottesdienst sitze, höre die Predigt darüber und wenn da jetzt Jesus leibhaftig reinkommen würde und sagen würde, so Knut, komm mit mir mit, ich will dich zum Menschenfischer machen.
Lass deine Familie zu Hause.
Wäre das leicht oder schwer für mich? Wenn Jesus kommen würde und sagen würde, so, wäre, und es wäre unglaublich schwer. Also und ich sage dann, ja, und wann komme ich, wann, was soll ich meiner Frau sagen, wann bin ich wieder da? Weiß ich nicht. Ja, und wo schlafen wir heute? Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also einfach, ich habe nichts, nichts außer dem Ruf Jesu, ich soll mitkommen. Und das würde ich unglaublich schwer finden. Und gleichzeitig könnte ein Kind das machen. Wenn ein Kind das Vertrauen zu Jesus hätte oder irgendjemand, es kommt nur darauf an, vertraue ich dem. Vertraue ich mich dem an. Und ich glaube, das ist, auch wenn die Situation eine andere ist, aber auf dieses Vertrauen kommt es an. Das will Jesus auch heute noch, nur dass er jetzt nicht sagt, anders als damals so, und du folgst mir nach, indem du mit mir einen Weg gehst bis zum nächsten Stein, auf den wir unseren Kopf legen und dir anguckst, wie ich lebe, so lernst du Nachfolge. Sondern Jesus macht genau das in meinem Alltag. Meistens. Manchmal bringt er einen auch dazu, den Beruf zu wechseln oder in die Mission zu gehen oder so. Aber dieses, komm mit mir mit, guck an, wie ich lebe, indem du in der Bibel guckst, was sie damals nicht an. Also das ist sozusagen auch der Vorteil. Ich versuche immer auch zu sagen, also ich denke, es wäre viel leichter, wenn man Jesus so als Person hätte und mit ihm so mitlaufen könnte. Aber wie gesagt, bei dieser Vorstellung, wenn er reinkommen würde und sagen würde, würde ich das viel leichter finden. Nee, es wäre auch ziemlich schwer. Und das könnte dann immer nur an einem, also es ging damals nur an einem Ort. Jesus war nur an einem Ort und nur diese Leute konnten mitkommen. Aber Jesus ist jetzt allgegenwärtig und unsichtbar und geht in unsere Leben. Und da sollen wir das, was Petrus gemacht hat, hinterherlaufen, auf ihn gucken, von ihm lernen, sollen wir jetzt in unserem Leben machen. Aber dieses Konstitutive, hinter ihm herlaufen, auf ihn gucken, auf ihn hören und ihm vertrauen und eben bereit sein, auch vielleicht Sachen, wo er sagt, nee, und das jetzt nicht mehr.
Und dann nehme ich doch mal das auf, was du am Anfang, wo du dir nicht sicher warst, wie man den Satz versteht, aber da finde ich, ist Petrus schon auch ein Vorbild in dem Satz, aber auf deinen Worten.
Ja.
Das ist eine gute Haltung. Also Jesus sehr ehrlich zu sagen, wie man die Situation wahrnimmt. Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen.
Und das ist die Zeit, wo man fängt. Also genau. Das muss man einfach wissen. Gewisses historisches Wissen hilft da, einfach auch die Spannung in dem Text zu nehmen. Nachts ist die Zeit, wo die Fische zu fangen sind.
Die schwimmen da zu den warmen Quellen, das weiß man heute auch.
Im Sinne, ja, und ich glaube, tagsüber schlafen die und liegen einfach auf dem Boden rum und da kommen die gar nicht in die Netze. So. Nee. Also jedenfalls nachts, jeder richtige Fischer fängt nachts und tagsüber fängt man nichts. Also Jesus ist hier eben so ein Prediger, der über was redet, von dem er keine Ahnung hat, wo man ihm eigentlich sagen müsste, okay, du predigst und ich bin aber Fischer, ich weiß, wann man Fische fängt. Und Petrus sagt, na gut, weil du es sagst.
Ich lese ja manchmal noch in der Vorbereitung so Kommentare so für unsere, das ist ja so mein. Ja,
das haben wir schon mitgekriegt, Rainer Riesner.
Auch, und ich habe auch einen anderen gelesen, da fand ich auch eine spannende.
Ja, Malte liest nicht nur einen Kommentar, nein. Also Entschuldigung.
Bitte Sie, meine Damen und Herren. Und in dem war nochmal interessante Beobachtung zu diesem Tag-Nacht-Thema.
Ja.
Also, weil das ja in der Bibel auch hoch aufgeladen ist. Also eigentlich ist der Tag immer der Moment, wo das Gute passiert. Also ganz prominent natürlich an Ostern. Ostermorgen, da bricht der Tag an, da passiert das Gute. Hier bricht der neue Tag an und passiert auch was. Und wo Jesus ist, ist der Tag. Und wo Jesus ist, ist das Licht. Das Volk, das im Finstern wandeln, sieht ein helles Licht. Und die neuen Menschenfischer, die müssen nicht mehr bei Nacht arbeiten. Also das ist jetzt schon ein Unterschied. Also Petrus ist eigentlich schon gewohnt, in der Nacht zu arbeiten. Aber wenn er seinen Job als Menschenfischer, den macht er bei helllichtem Tage. Und zwar einfach, weil er in der Gegenwart Jesus ist. Und weil, wo Jesus ist, ist heller Tag. Und diese Fische werden am Tag gefangen.
Also die zwei Geschichten, die mir noch eingefallen sind, ist als Parallelen, ist einmal die Hochzeit zu Kanaan, wo die Diener diese Reinigungskrüge mit Wasser füllen sollen, damit Jesus das in Wein verwandelt. Und ich habe in der Predigt gehört, was das für eine Arbeit war, Diese, also die haben, ja. das sind riesige Krüge. Das ist, als ob du Badewannen mit mehrere Badewannen mit Wasser füllen musst.
Ich hab da mal einen Job für dich.
Und da musst du immer, du musst zum Brunnen laufen und wieder zurück und wieder zum Brunnen laufen und wieder zurück. Das ist richtig mehrstündige Arbeit, von dem die Diener, die dachten, ja, was soll das denn? Ja, du musst richtig lange körperlich etwas tun, wo du denkst, das ist doch total sinnlos. Und dann kommt ein völlig überraschender zeigt Gott völlig überraschend seinen Überfluss. Und das ist hier auch sozusagen. Also die kriegen eine Aufgabe, die körperliche Arbeit bedeutet, die sind schon fertig, ja, die haben schon die ganze Nacht gearbeitet, die machen schon die Boote sauber, ja. Also ich habe noch nie ein Fischerboot sauber gemacht. Ich bin immer schon genervt, wenn ich nach dem Grill den Grill sauber machen muss. Ja, weißt du, das eigentlich ist vorbei. Und dann kommt noch einer und gibt dir einen sinnlosen Auftrag. Und Petrus macht das trotzdem aus Vertrauen und da kommt so eine Fülle raus. Und die andere Geschichte, auf die hast du mich gebracht, am Ende des Johannesevangeliums, gibt es ja nochmal eine ähnliche Geschichte. Nicht ganz gleich, aber schon interessant. Also auch da gibt Jesus einen Auftrag zu fischen, der ungewöhnlich ist. Und weil das wieder von Erfolg gekrönt ist, das ist nach der Auferstehung, steht, da erkannte ihn Petrus. Also Petrus hat das so, dass er denkt, hey, das haben wir doch schon mal. Aber da springt Petrus ins Wasser und schwimmt zu Jesus hin und geht eben nicht mehr weg.
Genau, ja, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Szenen. Beim einen ist Herr, geh fort von mir, und beim anderen läuft er auf ihn zu. Und ich glaube, es ist
der Herr. Und dann springt er mit Klamottis ins Wasser.
Und ich glaube, Timothy Keller in seiner Auslegung sagt, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Geschichten? Zwischen beiden Geschichten steht das Kreuz. Und nun hat Petrus auch voll begriffen, in Jesus habe ich die Vergebung. Deswegen muss ich als Sünder nicht mehr weg von ihm laufen, sondern lauf in seine Arme.
Ja.
Doch gut, oder?
Das ist super.
Wollen wir das so nehmen?
Das können wir so, also als Schlusswort, ja, dann gerne.
Also mit dem Jesus, das ist doch immer eine
Feine. Zu dem kann man hinlaufen.
Kann man hinlaufen.
Und der, ja, ach, ich, der macht das, was bei Petrus das Problem ist, da sagt Jesus, das ist nicht mehr dein Problem, wer du bist. Ich mach dich zu jemandem.
Nimm ich mit.
Ja, gut.
Wenn ihr uns unterstützen wollt als Podcast, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns mal auf neue Gedanken bringt, wo ihr sagt, hey, wir haben Ideen darüber. Habt ihr noch nie eine Folge Tischgespräch gemacht, über 200 Folgen? Dazu müsst ihr doch mal uns was sagen. Dann schreibt uns mal eine E-Mail. Die Infos findet ihr da auf unserer Homepage. Dann freuen wir uns auch, wenn ihr in den verschiedenen Medien vielleicht einen Kommentar oder eine Bewertung abgebt. Spotify, iTunes, das hilft, den Podcast sichtbar zu machen. Und wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt, die Produktion im Hintergrund, dann könnt ihr auch das gerne tun. Auch darüber freuen wir uns. Ansonsten sind wir in 2 Wochen wieder am Start. Und dann geht's weiter hier.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.